Viermal werden Sie, wenn Sie hier in den Gottesdienst kommen, über den gleichen Bibeltext eine Predigt hören. Viermal von vier verschiedenen Personen. Viermal den gleichen Text aus unterschiedlicher Perspektive. Das soll näher an mich ran. Ja, vielen Dank. Liebe Technik. Das bedeutet, wenn du heute hier bist, wenn Sie heute hier sind, Sie sollten die nächsten Sonntage auf keinen Fall verpassen. Denn nur so werden Sie ein Gesamtbild bekommen dessen, was Jesus mit dem Gleichnis von den verlorenen Söhnen, oder man könnte vielleicht noch besser sagen, das Gleichnis von dem wartenden Vater, nur so werden Sie es umfassend verstehen. Also für alle, die sich wünschen, hier mal aus verschiedener Sicht drauf zu schauen, herzliche Einladung, verpasst keinen dieser Gottesdienste. Das betrifft den nächsten Sonntag, das betrifft dann den Gottesdienst in 3 Wochen und den in 4 Wochen. Denn am 8.11. werden wir in der Stadthalle gemeinsam Gottesdienst feiern mit 4 Gemeinden zusammen. 8.11. in der Stadthalle, da feiern wir gemeinsam Gottesdienst mit den Stadtmissionen Friedberg Bad Nauheim und der Freien Christengemeinde Bad Nauheim. Und das heißt, in den übrigen Gottesdiensten noch 3-mal aus einer anderen Perspektive über diesen Text. Ja, schauen wir uns diesen Bericht an, dann versuche ich Sie mal so mit hineinzunehmen. Er hat den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Eine harte Arbeit und er gibt sich immer ganz in die Aufgabe hinein. Er arbeitet hart. Er weiß auch, dass sich das lohnt, denn er ist Erbe des Hofes. Er wird es einmal erben, diesen Besitz. Er wird über alles verwalten und deshalb weiß er, das lohnt sich, was ich hier in Einsatz bringe. Er tut manchmal mehr, als nötig wäre und er ist auch ein bisschen stolz darauf, dass er so fleißig und so gut ist. Und jetzt denkt er aber, für diesen Tag habe ich genug getan und er geht zurück. Er nimmt seine Arbeitsgeräte und er überlegt sich auf dem Heimweg, was er heute noch machen wird, ob er schon Feierabend macht oder ob er noch an den Geräten irgendwas repariert. Auf jeden Fall aber will er ausruhen können hinterher und vielleicht ein bisschen was essen können. Als er sich dem Haus nähert, überkommt ihn ein komisches Gefühl. Irgendwas ist anders. Irgendwie fehlen die sonstigen Arbeitsgeräusche, die man zu der Zeit eigentlich noch hört auf dem Hof. Stattdessen, irgendwie klingt das anders. Als er noch ein bisschen näher ist, hört er singen. Musik. Und er fragt sich, wie das sein kann, dass irgendwie bei ihm zu Hause scheinbar gefeiert wird und er weiß nichts davon. Auch die ganzen Angestellten, die es auf dem väterlichen Hof gibt, die scheinen auch alle im Haus zu sein. Naja, da ist ja einer. Der kommt ihm entgegen und er sagt, sag mal, was ist denn eigentlich los? Ich höre hier Musik und so, was passiert denn hier? Und da sagt dieser zu ihm, und das möchte ich vorlesen aus Lukas 15, der sagt, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wird er zornig. Ich meine, es war ja schon demütigend genug, dass er jetzt selber fragen muss. Also sozusagen als Juniorchef fragen muss, was im eigenen Haus vor sich geht. Aber jetzt, der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus zu ihm und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenböcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir. Dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Ich möchte noch einmal auf dieses Bild hinweisen, was wir schon gesehen haben vorhin. Und wir schauen uns das hier nochmal an. Rembrandt hat sich die Freiheit genommen, dass er den älteren Sohn, der auf dieser Seite hier steht, ihn mit in diese Begrüßungsszene hineinzuzeichnen, hineinzumalen, obwohl der ja, wie Sie jetzt gemerkt haben, gar nicht dabei war. Der hat das nicht mitgekriegt. Rembrandt hat das trotzdem mit hineingezeichnet, weil es eine ganz wichtige Botschaft in diesem älteren Sohn gibt. Wir sehen hier die Begrüßung durch den Vater, die Abgerissenheit des verlorenen Sohnes im Hintergrund, Knechte des Hauses. Aber dieser hier, schauen Sie sich den mal an, wie der gekleidet ist. Der ist gekleidet wie der Vater, sehr ähnlich. Rembrandt hat das sehr bewusst gemacht. Es ist der Sohn, der Erbe des Vaters. Er ist genauso gekleidet wie der Vater. Er hat das gleiche rote Gewand an. Und er, während der Vater sich niederbeugt zu dem verlorenen Sohn, steht er abseits. Etwas, sogar etwas weiter, wie es scheint, als hier die Knechte. Er steht auf der Seite, er hat die Hände zusammen. Er ist noch unentschlossen, wie er sich verhalten soll. Soll er mitfeiern oder nicht? Diese Fragestellung hat Rembrandt hier hineingemalt. Und ich möchte gerne mit Ihnen jetzt diesen Text angucken und anschauen, was geht in diesem älteren Sohn vor. Und ich werde beschreiben, was ich bei ihm entdecke, was ich in seinem Herzen entdecke. Und es kann sein, dass Gott sozusagen an diesem oder dem anderen Punkt in ihr Herz hineinspricht, weil diese gleichen Motive, das Gleiche auch in ihrem Herzen zu finden ist. Das Erste, was ich entdecke, das Erste, was ich bei dem älteren Sohn entdecke, das ist Angst. Die Angst des älteren Sohnes, die nenne ich, ich komme zu kurz. Ich komme zu kurz. Er sagt das ja mit ganz drastischen Worten. Ich habe wie ein Sklave bei dir gearbeitet. Ich habe geschuftet. Und du, Vater, du hast mir nichts gegeben. Ich bin zu kurz gekommen. Mein Bruder, bei dem ist gleich ein Mastkalb fällig. Und ich bekomme, wenn es noch nicht malt, ein Ziegenböcklein. Ich war nie ungehorsam und trotzdem, mir wird nicht so was Tolles geschenkt. Für mich gibt's keine Party. Ich scheine der zu sein, der selbstverständlich hier dazugehört, zum Inventar. Mich sieht ja gar niemand. Und du, Vater, hast mich ja scheinbar auch nicht gesehen. Und vielleicht erinnert er sich an so manche Zurücksetzung, die er erlebt hat, manche Missachtung, und das piekst ihn so wie Nadelstiche. Und vielleicht hast du das in deinem Herzen auch schon mal gespürt. Da berichtet jemand von einer tollen Gebetserhörung und du sagst, ja, das hätte ich auch mal gern. Das hätte ich auch mal gern. Da betet jemand um eine aus deiner Sicht Kleinigkeit und die erhört Gott und beschenkt den anderen und du selber hast was viel Gravierenderes und du erlebst nicht das Gleiche. Oder dass du in deinem Herzen das auch so denkst, ich bin immer der Brave, ich bin in der Gemeinde vorbildlich, ich mache alles ganz vorbildlich, nie ungehorsam, aber das, was ich mache, wird ja nicht gesehen. Das sieht ja keiner. Und meine Meinung scheint ja auch nicht wichtig zu sein. Könnt ihr euch da hineindenken, als er nach Hause kommt und da ist die Feier schon im Gange? Warum hat ihn eigentlich keiner gerufen vom Feld? Warum erfährt er als Letzter, was passiert? Hast du sowas auch schon mal erlebt? Und so die Angst, Kennst du vielleicht auch in deinem Herzen die Angst, ich komme zu kurz? Ich komme auch bei Gott zu kurz, bei Gott dem Vater. Es gibt andere, die scheinen irgendwie Lieblingskinder zu sein, aber ich bin treu und ich mache das ganz super, aber für mich scheint irgendwie das nicht so dick auszufallen, das Stück Torte, wie bei anderen. Das Zweite, was ich entdecke bei diesem älteren Sohn, das ist die Verbitterung des älteren Sohns. Die Verbitterung des älteren Sohnes. Er beschließt, ich gehe nicht hinein. Ich gehe nicht hinein. Da drin wird gesungen und getanzt. Ich bin nicht dabei. Ich bleib draußen. Und als der Vater zu ihm rauskommt, da sagt er das. Habt ihr das gemerkt? Er spricht nicht von meinem Bruder, sondern er sagt, dieser mein Sohn, Entschuldigung, dieser dein Sohn. Abstand. Das ist dein Sohn, aber mit meinem Bruder? Nein, das kann er nicht in den Mund nehmen. Ist das vielleicht auch Neid drin? Neid auf die Freiheit, die der Jüngere erlebt hat? Vielleicht ist es so, dass er auch diese Bekehrung, von der er jetzt hört, jetzt ist sein Bruder zurückgekommen, er kann das gar nicht begreifen. Er kann das nicht begreifen, wie wir oft letztlich nicht von außen begreifen können, wenn ein Mensch sich vor Gott beugt. Und wenn er sozusagen in die Arme des Vaters kommt, dann werden wir das oft von außen nicht begreifen können, was da passiert. Vielleicht sieht er darin nur eine Panikhandlung. Sagt, na ja, dem ist es ja schlecht ergangen. Und in seiner Panik, dass es ihm noch dreckiger gehen wird, jetzt kommt er zurück. Oder er sieht es als klägliche Kapitulation. Erst große Sprüche machen. Erst alle möglichen Erfahrungen sammeln müssen. Und dann zurückkommen. Kläglich. Das heißt, er kann das, was hier passiert, was hier geistlich passiert, dass hier ein Mensch zum Herzen des Vaters zurückfindet, das ist ihm irgendwie verschlossen. Und das verbittert ihn, dass er das sehen muss. Und dass er sogar vielleicht den Gedanken hat, jetzt muss ich mein Erbe teilen. Solange der andere, der Bruder weg war, da wusste ich zumindest sicher, das, was jetzt der Vater hinterlässt, das gehört mir. Wie ist das jetzt? Jetzt werden scheinbar die Karten neu gemischt. Und diese Verbitterung kommt sehr stark zum Ausdruck in der Art, wie er mit dem Vater redet. Habt ihr das gemerkt? Wie er mit dem Vater redet, unhöflich. Er kritisiert ihn. Im Orient ist das noch stärker, als wir das vielleicht heute vom Empfinden her haben, ein extrem unhöflicher Ton, mit dem er mit seinem Vater spricht und sagt, was machst du da eigentlich? Ich schufte und du entscheidest hier völlig falsch. Was soll das eigentlich? Die ganze Verbitterung. Diese Angst, ich komme zu kurz, oder auch die Verbitterung, ich gehe nicht hinein, ich kann mich nicht mitfreuen. Ich meine, dass es in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, wirklich zwei verlorene Söhne gibt. Und deshalb das Dritte, die Verlorenheit des älteren Sohnes. Die Verlorenheit des älteren Sohnes beschreibe ich so, er ist fremd in seinem eigenen Haus. Er ist fremd in seinem eigenen Haus. Es ist so unbegreiflich eigentlich. Er macht doch alles richtig, oder? Er macht doch alles richtig. Er ist gehorsam, er ist zu Hause geblieben, er hat nicht rebelliert gegen den Vater. Er hat mitgearbeitet. Und doch ist er mit seinem Gehorsam nicht glücklich. Helmut Thielicke, der auch über dieses Gleichnis geschrieben hat, der hat an dieser Stelle geschrieben, und das auf uns gemünzt, es gibt unter den Redlichen so viel Groll und Griesgrämigkeit. Es gibt unter den Heiligen so viel Verurteilung. Es gibt unter den eifrigen Meidern der Sünde so viel Kälte. Vielleicht merkst du es auch in deinem eigenen Herzen. Dass Freude, die andere erleben mit Gott, die andere erleben, wenn sie sich Gott zuwenden, dass du diese Freude nicht teilen kannst. Wenn andere etwas Schönes von Gott geschenkt bekommen, du kannst dich da nicht mit freuen. Sondern bei dir geht im Herzen was ganz anderes ab. So wie jemand seinem Freund erzählt, ja, das wirst du kaum für möglich halten, ich habe ein riesiges Grundstück geerbt. Das ist so groß, wenn ich mit meinem Auto morgens losfahre und dann umfahre ich das Ganze, dann bin ich nachmittags noch nicht wieder zu Hause. Sagt der andere, ja, so ein Auto hatte ich auch mal. Ja? Die Freude nicht teilen können. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt. Ich habe eine Zeit lang Jugendarbeit gemacht in einer Gemeinde, ehrenamtlich noch, das war während des Studiums. Und dann als ich von dort wegging, da kurze Zeit später traf ich mit Leuten von dort zusammen und die schwärmten von meinem Nachfolger oder von den Mitarbeitern, und haben gesagt, wow, da ist so richtig Dreif drin und das ist super und so. Und ich erzähl dir mal, was der gemacht hat. Und ich merkte ich wollte mich ja mitfreuen, aber es fiel mir irgendwie schwer. Weil in meinem Herzen da auch der Stolz war und ich den Stolz entdeckte, ich wollte gern zufrieden sein mit dem, was ich gemacht habe und gerne selber gelobt werden dafür. Und jetzt irgendwie jemand anders führt das weiter, macht es besser als du. Kennen Sie das? Kennst du das? Dass du dich bei Dingen, die eigentlich wunderschön sind, keine Freude empfindest? Und dass du ein alter Neidhammel wirst? Wenn du so ehrlich mit dir selbst bist, dass du genauso reden könntest wie dieser ältere Sohn. Ich schufte wie ein Pferd und niemand sieht's. Ich bin immer so gehorsam und ärgere mich fast drüber. Warum ist das eigentlich so? Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist? Warum in unserem Herzen so komische Gedanken entstehen? Schon mal gefragt, wie das kommt? Ich glaube, das kommt daher, dass wir als Menschen, die mit Gott leben, dass wir in dem Bemühen, auch aufrichtigen Bemühen, immer tugendhaft zu sein, uns immer auch gegen die Sünde zu bemühen, dass da manchmal ein trauriger Ernst draus entsteht, dass manchem über seiner Tugendhaftigkeit auch die Freude flöten geht. Und dass es so eine Art moralisierende Überspannung gibt. So ein, wo ich das nicht mehr mit Freude Gott gehorchen kann, wo ich nicht mehr mich freue darüber, was er mir für mein Leben schenkt, sondern ich zu einem moralisierenden Zeitgenossen werde, der eigentlich viel, viel, viel zu kritisieren hat und viel, viel, viel Schlechtes um sich herum entdeckt. Und die Freuden und das Schöne des Lebens, auch das Schöne, bei Gott dem Vater zu sein, nicht genießen kann. Und so wächst bei dem älteren Sohn die Schwierigkeit, im eigenen Haus sich wie ein Fremder zu fühlen. Er wird zum Fremden im eigenen Haus. Schauen Sie nochmal auf dieses Bild. Schaut nochmal da drauf, ganz rechts. Ich glaube wirklich, dass das in seinem Kopf gerade passiert. Dass er sich überlegt, ich fühle mich hier, ich weiß gar nicht, das ist gar nicht mein Haus. Hier, da findet so eine warmherzige Begrüßungsszene mit und ich vermag das gar nicht, mich dran zu freuen, dass das in meinem Haus ist. Jesus hat einmal über die älteren Söhne seiner Zeit gesagt, dass sie denen im Wege stehen, die in das Himmelreich kommen wollen. Und ich frage mich manchmal, ob das sein kann, dass wir, die wir lange gläubig sind und die wir gerne, oder ja, die wir gerne wäre jetzt schon zu viel gesagt, die wir auf jeden Fall Nachfolger von Jesus sind, dass wir manchmal in unseren Gemeinden denen im Wege stehen, die noch hinein wollen. Kann das sein? Dass manchmal wir selber so Typen sind wie der ältere Bruder und so im Inneren, und das kommt ja manchmal auch nach außen raus, im Inneren so sagen, ach, sieh mal an, jetzt kommt er auch noch. Aha, ja, ja, jetzt hat das auch eingesehen. Und wir eine gewisse Überheblichkeit versprühen und ein Nicht-Willkommen versprühen in dem, was wir selber tun. Das kann daran liegen, dass wir im eigenen Haus fremd sind, dass wir im Haus des Vaters fremd sind oder fremd geworden sind im Laufe der Zeit. Weil das, was wir erlebt haben mit Jesus, was unser Leben wertvoll und reich gemacht hat, im Laufe der Zeit verkommen ist zu einer To-Do-Liste von Tugenden. Verkommen ist von einer schönen und wertvollen Beziehung hin zu einem leicht verkrampften, das tue ich und das darf ich nicht tun und Ähnlichem. Wir können natürlich an dieser Stelle nicht stehen bleiben. Wenn wir das jetzt entdeckt haben, wenn wir das auch in unserem eigenen Herzen entdecken, dann müssen wir über die große Chance des älteren Sohnes reden. Jesus hat die Geschichte vom Ende her offen gelassen. Er hat nicht gesagt, ob dieser ältere Sohn jetzt hineingehen wird. Er ist noch unentschlossen. Er steht da. Und er hat eine ganz, ganz große Chance. Und die schauen wir uns mal an. Er wird nämlich durch den Vater geehrt, trotz seiner Griesgrämigkeit. Der Vater kommt nicht raus und sagt, na, wen haben wir denn da? Neidisch? Der sozusagen dem älteren Sohn jetzt aufs Butterbrot schmiert, wie kleinkariert er denkt. Rausgeht und sagt, genau das, so, das habe ich gar nicht anders erwartet von dir, dass du jetzt draußen stehst und die Flunsche ziehst. Nein, wenn wir das im Text sehen, dann geht der Vater dem älteren Sohn genauso entgegen, wie er dem jüngeren entgegengegangen ist. Er geht genauso zu ihm hin, raus aus dem Haus und diesem Sohn entgegen. Und hier steht genauso, dass er ihm gut zuredet. Der Vater ergreift die Initiative. Und das wird ausdrücklich, auch jetzt von der Wortwahl, wie das hier formuliert ist, ausdrücklich gesagt, dass der Vater freundlich redet mit seinem älteren Sohn. Er redet ihm gut zu. Er blamiert ihn nicht. Da ist keine Spur von Häme drin. Was sagt er ihm? Er sagt, er versucht ihm die Augen zu öffnen für das, was er hat, was ihm geschenkt ist. Er geht gar nicht darauf ein, dass der Sohn das so beschreibt, in Extremen beschreibt. Für mich war nie was da, ich habe nie eine Feier machen dürfen. Da sagt der Vater, dir gehört alles, was hier ist. Alles gehört dir. Alles, was mir gehört, das gehört auch dir, lieber Sohn. Du bist immer bei mir. Und ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst so formuliert, weil das auch heute noch so gilt. Das gilt auch für dich. Wenn du zum Vater gehörst, dann sagt das Neue Testament eindrücklich, euch gehört alles in Jesus Christus. Alles ist euer, weil ihr zu Christus gehört. Euch gehört alles. Wie dem Vater im Himmel. Ihr könnt immer in der Gegenwart Gottes sein. Ihr könnt von seiner Nähe und seiner Liebe leben. Du bist immer bei mir. Es wird nicht uns geschrieben, ob der Sohn hörbereit ist für das, was der Vater ihm hier zusagt. Und für dieses große Geschenk. Denn das heißt ja eigentlich, dass der Vater sagt, weißt du was? Du hättest dir auch hier das Mastkalb schlachten können. Hättest eine Party mit deinen Freunden machen können. Du hast es nicht gemacht. Aber du sollst wissen, dir gehört alles, was mir gehört. Du verwaltest über das, was hier unser Eigentum ist, genauso wie ich. du könntest feiern und dich freuen. Wir machen, also da steckt ja auch drin, ich würde für dich genau die gleiche Feier machen wie für den jüngeren Sohn. Meine Frage an dich heute Morgen ist, ob du hören willst. Bei dem älteren Sohn erfahren wir nicht, wie er darauf reagiert. Aber du hast die Möglichkeit, heute Morgen darauf zu reagieren. Das eine, was ich dich bitte, dass du hörst auf das, was der Vater dir zusagt. Dass du darauf hörst, wie er dich ehrt. Du bist immer bei mir, sagt er. So du zum Haus des Vaters gehörst, wenn du zu Jesus Christus gehörst, gehörst du zum Haus des Vaters. Dann gilt das dir, dass dir alles gehört, was dem Vater gehört und was ihm eigen ist. Und genauso gilt diese Zusage, du bist immer bei mir. Du darfst in meiner Gegenwart sein. Ob nun mal griesgrämig oder mal schlecht drauf oder gut drauf, du darfst bei mir sein. Immer. Höre das. Das ist deine Entscheidung, ob du dafür dein Herzensohr sozusagen aufmachst. Und das Zweite, was ich von dir möchte, ist, dass du es auch aussprichst, den Dank, den du hast über das, was dir an Freuden deines Lebens gegeben ist. Was du an Vorzügen mit in dein Leben hinein gegeben bekommen hast. Dankbarkeit ist eine ganz, ganz starke Waffe in unserem Leben. Dank, sprich den Dank aus über die vielen Freuden oder für die vielen Freuden deines Lebens. Und das Dritte ist wieder eine Entscheidung. Entscheide dich, deinen verlorenen Bruder willkommen zu heißen. Entscheide dich, dass du ein Willkommen haben willst für Menschen, die Gott suchen und ihnen nicht im Wege stehen willst, sondern sie empfangen willst. Dass du ihnen mit offenen Armen entgegengehen willst. Dass du sie gerne neben dir sitzen hast, zum Beispiel auch hier in der Gemeinde. Dass du dich freust über Menschen, die zu uns kommen. Dass du dich freust über Menschen, die in 2010 zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dass du sie willkommen heißen willst in deiner Gemeinde. Dass du sie willkommen heißen willst in deinem Haus. Dass du sie willkommen heißen willst in deinem Hauskreis. Amen.